Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir bitten oder erdenken. Gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir begrüßen Sie beim Verkündigungsprogramm der Bibelgemeinde Berlin. Vers für Vers legen wir Ihnen das lebendige Wort Gottes aus. Wir bedanken uns herzlich für Ihr Interesse an unserem Audiomaterial und wünschen Ihnen Gottes Segen beim Hören und Nachdenken.
Ja, wir fahren fort mit unseren 10 Gebote. Jetzt kommen wir zu wirklich wahrscheinlich die bekannteste von allen 10 Geboten. Und das ist das 6. Gebot. Ihr kennt es alle. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht töten. Ich habe diese letzte Woche einen Artikel aus der Focus-Zeitschrift gelesen. Aus der Ausgabe von 2004. Es geht um die 10 Gebote. Sonst würde ich den Focus wahrscheinlich nie lesen. Ich habe das einfach in Google gefunden oder durch Google. Die 10 Gebote haben für eine Mehrheit den Deutschen immer noch Gültigkeit. Hör mal gut zu, das ist schon interessant. Über alle Konfessionsgrenzen hinweg sehen 66% sie als für ihr tägliches Leben verbindlich an. Das heißt, dass 66% von gläubigen Menschen würden sagen, ja, ich sehe die 10 Gebote als immer noch gültig. Und selbst unter denen, die sich zu keiner Religion bekennen, sind es noch 45%. Ist das erstaunlich? Fast die Hälfte von unserer Bevölkerung würden sagen, ja, das glaube ich. Doch nur die wenigsten, das ist wirklich das lustigste Teil hier, doch nur die wenigsten können mehr als ein paar wenige Gebote aufsagen. Das heißt, eine Mehrzahl glauben an das, aber sie kennen sie überhaupt nicht. Immerhin, jede zweite, 48%, kennt das 5. Gebot, du sollst nicht töten. Bei den Befragten gab es starke Unterschiede im Bekanntheitsgrad der einzelnen Gebote. Neben du sollst nicht töten, fiel ihnen vor allem das 7. Gebot, du sollst nicht stehlen, ein. Das war 38%. Gefolgt von 6. Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, 37%. Deutlich seltener wurde das 4. Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, nur 26%. Und das 9. Gebot, du sollst, das ist eigentlich das 10. Gebot, aber ich habe euch früher erklärt, sie zählen nach die katholische Aufzählung, nicht die evangelische oder den biblischen. Du sollst nicht begehren deines nächsten Frau. Nur 25% haben das erkannt als eine von den 10 Geboten. Und beinahe unbekannt ist der Umfrage zufolge das 2. Gebot. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Erinnern sich nur 4% der Bevölkerung. Und auch das 3. Gebot, du sollst den Feiertag oder den Sabbat heiligen, ist kaum mehr im Bewusstsein, 5%. Ist nur interessant, dass für mehr als 1000 Leute haben sie einfach diese Umfrage benutzt. Aber das 6. Gebot, du sollst nicht töten, in 2. Buch Mose 20, Vers 13, ist offensichtlich das bekannteste Gebot von allen die 10 Gebote. Und das ist auch kein Wunder, warum. Denn natürlich stellt die Frage, aber warum? Erstens, weil es so kurz ist. Es ist nur 4 Worte lang. Und für die meisten von uns ist das bestimmt hilfreich, dass es nur 4 Worte lang ist. Sogar Carrie kann das immer noch im Gedächtnis behalten. Und zweitens, weil es von der wahrscheinlich abscheulichsten Sünde spricht, die man begehen kann. Morden oder töten. Es ist wirklich interessant, dass man nicht sehr weit von Adam und Eva gehen muss, um dem ersten Mord in der Bibel zu begegnen. In Kapitel 1 und 2 von 1. Buch Mose sehen wir Gottes vollkommenen Schöpfung. Alles war perfekt, ohne kein einziges Sünde in dieser Welt. Und dann in das nächste Kapitel haben wir die erste Sünde gesehen. Oder sehen wir das erste Sünde. Und dann gleich in den nächsten Kapitel, in vierten Kapitel, sehen wir, wie Adam und Evas ältesten Sohn Kain seinen Bruder Abel ermordet. Wir müssen nicht lange warten. Es war schon da. Und bitte beachte, es gibt hier keinen Fortschritt in der Sündhaftigkeit des Menschen, sondern die Sünde war im vollen Maß sofort da. Diese Doktrin oder Lehre nennt man die totale Verdorbenheit des Menschen. Das heißt, die Sünde durchdringt alles und ist zu jedem Menschen durchdrungen oder durchgedrungen. Kein Teil des Menschen wurde von der Sünde verschont und deshalb kann auch kein Mensch vor Gott bestehen. Wir sind alle schuldig. Wir haben alle gesündigt. Und Gottes Maßstab, in den Himmel hineinzukommen, einfach Gemeinschaft mit ihm zu bringen, laut sein Wort, ist Vollkommenheit. Man muss 100% vollkommen sein, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Leute in fast jeder Kultur und in jedem Zeitalter haben Mord als das verwerflichste und ekelhaftste Verbrechen bezeichnet, zu dem der Mensch fähig ist. Auch atheistische geprägte Länder, Länder, in denen das Evangelium nie verbreitet wurde, haben Mord stets als etwas Schreckliches angesehen. Und ohne Frage kommt der Mord an erster Stelle als die schlimmste aller Sünden. Ich kann wirklich an, ja, ich meine, vor Gottes Augen sind Sünde immer schlimm, alle Sünde. Aber das ist eine Spezialkategorie. Aber auch wenn das sechste Gebot wahrscheinlich das bekannteste ist, wird dieses Gebot auch von den meisten missverstanden und falsch angewendet. Beispielsweise wurde das sechste Gebot über Jahrhunderte falsch angewendet, um bestimmte Ideologien zu unterstützen oder zu bekämpfen. Die Rede ist von Dingen wie Pazifismus oder Rechte der Tiere, Selbstverteidigung, Todesstrafe oder sogar der Vegetarismus. Bei meiner Recherchieren für diesen Predigt bin ich tatsächlich auf eine Internetseite gestoßen, zur vorletzte Woche, die behauptete, dass die Bibel an keiner Stelle das Essen von Fleisch unterstützte. Ganz gleich, um welches Tier es sich handelt. Und da das Neue Testament allerdings das Öfteren davon spricht, dass Jesus, was hat er viel gegessen? Fisch. Dass Jesus Fisch aß, stellten sie die Behauptung auf, dass das Wort Fisch eines der am häufigsten falsch übersetzten Worte der Bibel sei. Das war schon interessant, wirklich. Ich habe das gelesen und gesagt, wie kann das sein? Ihren Meinung nach würde das Essen von Tieren ein direkter Verstoß gegen das sechste Gebot sein. Du sollst nicht töten. Manchmal behauptet Atheisten sogar, dass Gott gegen sein eigenes Gebot verstoßen hat. Wenn er Vernichtungen ganzer Städte und Völker anordnete, nur um den Juden ein Heimatland im Mittleren Osten zu geben. Darüber hinaus ist es sogar wahr, dass Gott in der Bibel durchweg nicht nur die Tötung von tausenden Menschen anordnete, sondern sogar selbst Tausende und Abertausenden umgebracht hat. Ist das schockierend für euch? Liest euren Bibeln. So steht es da. schwarz auf weiß. Denke nur an Noah und die Sintflut. Wer hat das verursacht? Das war Gottes Gericht. Sodom und Gomorra. Noch einmal, Gottes Gericht über zwei ganze Städte. Und all die Ägypter, die während der 10 Plagen und ihr Leben ließen. Und dann, wenn man die Offenbarung liest, wie viele Menschen durch die Trübsalzeit sterben werden, ist echt unglaublich. Handelt es sich dabei wirklich denn um Heuchlerei seitens Gottes? Oder um einen Widerspruch in der Bibel? Was die so viele atheistische Leute behaupten? Nun, um diese Frage und viele ihr ähnliche zu beantworten, müssen wir genauer hinsehen, was das sechste Gebot wirklich lehrt und was es nicht lehrt. Mit anderen Worten, was genau verbietet dieses Gebot? Und das ist wirklich eine gute Frage. Da viele der älteren Bibelübersetzungen dieses Wort hier in diesem Kontext in 2. Mose Vers 6 falsch übersetzt haben. Das hebräische Wort ist Ratzach und bedeutet hauptsächlich einen Mord begehen oder ein vorsätzliches Töten ohne Grund. Mit anderen Worten verbietet dieses Gebot jemand willentlich und zu einem unrechtmäßigen Zweck das Leben zu nehmen. Viele ältere Übersetzungen haben das Wort fälschlicherweise mit dem Wort töten übersetzt. Ich muss es auch bekennen. Ich habe es nachgeschaut. Dieses Wort kann auch töten bedeuten. Ganz allgemein. Aber für diesen Kontext hier im sechsten Gebot, Kapitel 20, Vers 6, ist das Wort morden meiner Meinung nach eine bessere Übersetzung. Zum Beispiel, dass die genauesten modernen englischen Übersetzungen, inklusive der New American Standard, der ESV, NIV, haben alle entschieden, diesen bestimmtes Wort in diesem bestimmten Kontext mit morden zu übersetzen. Es ist nur die älteren Übersetzungen, die etwas anderes sagen. Aber weil dieses Wort so häufig mit töten falsch übersetzt wurde, war das sechste Gebot über die Jahrhunderte die Quelle für viele Verwirrungen und falsche Anwendungen. Naja, zum Beispiel, ich kann mich immer noch gut daran erinnern an meinen Universitätsprofessor. Er war ein freimütiger, bekennender Atheist. Und er benutzte jede Gelegenheit, um sich über das Christentum, die Bibel und über Christen lustig zu machen. Das war nicht auf meinem Seminar, das war schon früher. Eines Tages saß ich in einer seiner Klassen und er behauptete, dass die Bibel voller Widersprüche sei. Und als Beweis dafür sagt er, dass das sechste Gebot, du sollst nicht töten, ein klassisches Beispiel sei. Er sagte, dass Gott überall im Alten Testament ganz deutlich Befehle zum Töten gab. Hat er auch getan, oder? Man muss nur seine Bibel lesen. Man sieht es immer wieder. Damals war ich noch nicht lange im Glauben. Und ich war echt nervös, etwas gegen ihn zu sagen, weil er wirklich, jeder, der gegen seine Meinung war, er hat sich über ihn lustig gemacht. Und wirklich, konnte sehr gut kommunizieren. Aber trotzdem habe ich mich gemeldet, meine Hand gehoben. Ich habe ihm dann erklärt, dass das Wort im Hebräischen eigentlich Mord bedeutet und nicht töten. Er war bestimmt nicht happy mit meiner Antwort und sagte nur, dass es letztendlich keinen Unterschied zwischen Töten und Morden gibt. Das war seine Antwort auf mir oder zu mir. Dass es keinen Unterschied zwischen Töten und Morden gibt. Vielleicht hat mein Professor damals keinen Unterschied zwischen dem Töten und Morden erkannt, aber die Bibel macht einen sehr sehr große Unterscheidung zwischen diesen beiden Aktionen. Auch die meisten Richter und Gerichte dieser Welt sind sich darüber einig, dass es einen großen Unterschied gibt. Und ihr Lieben, Gott sei Dank dafür. Gott sei Dank dafür. Stell dir vor, ich meine, es passiert manchmal einfach ein Unfall. Vielleicht bauen wir einen Unfall und jemand stirbt dabei. Sollen wir so denn gerichtet wie ein Mörder? Ich hoffe nicht. Also was genau verbietet, noch einmal, was genau verbietet das sechste Gebot? Zuerst und zuvorderst untersagt das sechste Gebot eindeutig dieses barbarische und unmenschliche Sünde des Mordes. Eindeutig, oder? Darum geht es hier. Schlicht und einfach. Noch einmal, Mord ist das absichtliche Nehmen des Lebens zu einem unrechtmäßigen Zweck. Nebenbei bemerkt, sagte Jesus, dass dieses charakteristisch für den Teufel ist. Johannes 8, Vers 44, sagte Jesus Folgendes. Ihr habt den Teufel zum Vater, sprach zu den Pharisäern, wahrscheinlich auch die Schriftgelehrten. Und was euren Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an. Und wie ich bereits erwähnte, war die erste Straftat, die wir lesen, die nach dem Sündenfall von Adam und Eva begangen wurde, ein Mord. In Kapitel 4. Weißt du, während dieses Gebot ganz klar die Tat des Mordes verbietet, verbietet sie doch nicht unter allen Umständen das Nehmen eines menschlichen Lebens. Anders ausgedrückt, es gibt Situationen und Umstände, in denen Gott es nicht nur nicht verurteilt, dass ein menschliches Leben genommen wird, sondern es sogar heiligt. Die erste und offensichtlichste Situation, wo Gott einer menschlichen Hinrichtung zustimmte, ist, wenn ein Mord begangen wurde. Obwohl fast alle zeitgemäßen Gesellschaften stark gegen die Todesstrafe sind, ist diese Verurteilung immer noch etwas, dem Gott zustimmt. Heutzutage ist es echt modern, gegen die Todesstrafe zu sein, oder? Ist es auch. Das wurde unsere Kinder unterrichtet von Anfang an. Und diejenigen, die nicht gegen die Todesstrafe sind, betrachtet man als barbarisch, altmodisch und auch inhuman. Ihr Lieben, es ist eigentlich egal, wie wir aufgewachsen sind oder was wir in der Schule gelernt haben. Wir müssen alles, und ich meine alles, anhand Gottes Wort prüfen. Das heißt, wenn du etwas anderes gelernt haben, von Geburt an, ob es 10, 20, 30, 40, 50, 60 Jahren gelernt habe, müssen wir immer noch demütig und belehrbar genug zu sein, unsere Meinung zu ändern. Gottes Wort ist die einzige Richtschnur für unser korrektes Denken und Leben, oder? Amen. Amen. Danke, Amen. Amen. Danke, Bruder. Es ist die einzige Richtschnur für uns als Gläubigen. Nicht, was die Gesellschaft morgen sagt, was moralisch ist. Weil übermorgen werden sie eine neue Meinung haben. Aber lass uns das kurz anschauen. Schlag mal auf, lass uns das alles zusammentun. Zweite Buch Mose, Kapitel 21, nicht so weit weg. Vers 12 bis 14. Vers 12 bis 14. Wer einen Menschen schlägt, dass er stirbt, der soll unbedingt sterben. hat er ihm aber nicht nachgestellt, sondern hat Gott es seiner Hand geschehen lassen, so will ich dir einen Ort bestimmen, wohin er fliehen soll. Wenn aber jemand gegen seinen Nächsten frevelhaft handelt, so dass er ihn vorsätzlich umbringt, sogar von meinem Altar sollst du ihm wegholen, damit er stirbt. Aber die Frage ist immer noch, warum? Warum würde Gott so etwas erlauben oder gestatten? Ist Gott nicht der Gott der Liebe? Der Gott der Barmherzigkeit? Doch, ist er auch. Aber er ist nicht nur ein Gott der Barmherzigkeit, ein Gott der Liebe. Er ist viel mehr. Warum? Ganz einfach. Weil dieses Gebot, das sechste Gebot, auf der Tatsache beruht, dass jeder Mensch nach dem Bild Gottes geschaffen ist. 1. Mose 1, Vers 26. Das sollte wirklich die Parallelstelle zu diesem Gebot sein. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Und ihr Lieben, diese Tatsache nimmt Gott sehr, sehr ernst. Der Grund, weshalb der Mensch Tiere töten könnte, aber weder Tiere noch Menschen einen Menschen töten durfte, besteht darin, dass nur der Mensch im Bild Gottes geschaffen war. Deshalb hat Jesus kein Problem, kein Gewissenbisse, ein Nachmittag Essen zu haben mit Fisch. Okay? Oder jede andere beliebige Tier. Ist kein Problem. Lass mich dies etwas weiterführen und bitte denk mit mir. Entgegen dem weit verbreiteten Denken reduzieren die Gegner der Todesstrafe den Wert menschliches Lebens, anstatt ihn zu erhöhen. Ihr denkt, wie ist das möglich? Wie reduzieren sie das, wenn sie gegen die Todesstrafe sind? 1. Mose 9, Vers 6. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Mit anderen Worten sieht die Bibel keinen Widerspruch darin, an einen hohen Wert des menschlichen Lebens zu glauben. Und gleichzeitig der Regierung nicht nur das Recht, sondern sogar die Verantwortung zusprechen, einen Mörder das Leben zu nehmen. Es gibt keinen Widerspruch da. Und das war nicht nur eine Regel für das Alte Testament oder Israel. Ja, vielleicht könnte jemand sagen, ja, das war nur Israel, das Alte Testament. Aber ändert Gott sein moralisches Wesen? Nein. Ändert er sein moralisches Standard von einer Generation zu den anderen, wie unsere Gesellschaften das tun? Nein. Das Neue Testament spricht auch davon. Zum Beispiel, das haben wir ja vor fast zwei Wochen gesehen, Mittwochabend in Römer Kapitel 13, dass die Regierung trägt das Schwert nicht umsonst. Gott wollte auch unschuldige Leute bewahren von dem Missbrauch dieser Strafe, indem er einige sehr klare Regeln, wie genau die Todesstrafe angewendet werden sollte. Es ist nicht nur die Todesstrafe erlaubt. Viel Spaß! Gott hat uns sehr eindeutige, klare Richtlinien, wie das gemacht werden sollte. Beispielsweise hat Gott aufgrund der Tatsache, dass Menschen ganz eindeutig nicht fehlerlos sind, in seiner Weisheit bestimmt, dass die Todesstrafe nur dann vollstreckt werden darf, wenn es mindestens zwei oder drei Zeugen für das Verbrechen gibt. Und dadurch wird die Wahrscheinlichkeit eines ungerechten Urteils sehr stark minimiert. Schau mal auf, 4. Buch Mose, Kapitel 35, Vers 30 bis 33. Für jeden, der einen Menschen erschlägt, gilt auf die Aussage von Zeugen, soll man den Mörder töten. Aber ein einzelner Zeuge kann nicht gegen einen Menschen aussagen, dass er sterben muss. Es muss mehr als nur eine Aussage von irgendwelchen angeblichen Zeugen sein. Und ihr sollt keine Sühnegeld annehmen für das Leben eines Mörders, der schuldig ist zu sterben, sondern er soll unbedingt getötet werden. Vers 32. Auch sollt ihr keine Sühnegeld annehmen für den in seinen Zufluchtsstaat geflohen, so dass er vor dem Tod des Priesters zurückkehren könnte, um im Land zu wohnen. Und ihr sollt das Land nicht entweihen, in dem ihr seid. Denn das Blut, das entweiht das Land, und dem Land kann für das Blut, das in ihm vergossen worden ist, keine Sühnung erwirkt werden, außer durch das Blut dessen, der es vergossen hat. Der Mörder muss getötet werden. Sonst gibt es keine Sühnung. Gott wollte vermeiden, dass die Todesstrafe missbraucht wird. Deshalb verlangt jeden Mord mindestens 2 Zeugen. Noch einmal. Es bestand einen großen Unterschied zu versehentlicher oder fahrlässiger Tötung. Und für solche Fälle setzt Gott über ganz Israel verteilte Zufluchtsstädte ein, in denen man fliehen und in denen man Zuflucht suchen könnte. Dort könnte man dann unter dem Schutz der Stadt leben und das Gerichtsverfahren erwarten. So war es gemeint mit diesen Städten. Er könnte dahin fliehen, wenn jemand fahrlässiger getötet wurde und er war dabei, könnte dahin fliehen und einfach warten auf diesen Gerichtsprozess und sollte die Stadt ihn bewahren. Wenn der Mord allerdings absichtlich und vorsätzlich geschah, gab es keinen Zufluchtsort für einen solchen Person. In diesem Fall wurde der Todesstrafe verlangt und musste streng angewandt werden. Und wenn du willst, kannst du mehr davon lesen in Kapitel 35 hier. Die ganze hört fast eine große Menge über diesen Dinge hier in diesem Kapitel gesprochen oder geschrieben. Demnach schloss das 6. Gebot in keiner Weise die Todesstrafe aus. Einige von euch tun sich wahrscheinlich immer noch schwer mit diesen Tatsachen. Und ich kann es auch gut verstehen. Ihr habt wahrscheinlich nichts anderes gehört bis zu diesem Zeitpunkt. Aber bitte, bitte sei wie ein Berührer und prüf genau, was Gottes Wort wirklich sagt und seid bereit, immer eure Meinung zu ändern und euer Denken zu ändern, wenn Gottes Wort dies tatsächlich lehrt. Wir haben nur eine Richtschnur. Ich gehe ein bisschen weiter, dann kommen wir zu unserem nächsten Punkt. Aber nun verfolgte Gott mindestens 4 Ziele mit der Todesstrafe. Er verfolgte mindestens 4 Ziele mit der Todesstrafe. Nummer 1, Vergeltung. Er soll dafür bezahlen. Auge um Auge und Zahn um Zahn. Dies lehrt die Menschen Gottes Weg. Er verlangt nach Bezahlung. Zweitens, der zweite Zweck war außer der Vergeltung nach Abschreckung. Ich finde das ein sehr wichtiger Punkt. Abschreckung. Ich glaube, dass Gott solche Strafen auferlegte, um Menschen davor zurückzuschrecken zu lassen, Straftaten zu begehen. Die Bestrafungen waren in höchstem Maße öffentlich und übersehbar, weil auf diese Weise für jeden klar ersichtlich wurde, was genau die Konsequenzen waren. Wenn jemand hat eine andere Person absichtlich umgebracht, dann war die ganze Gemeinschaft da, die ganze Gesellschaft, und sie haben das gesehen. Der Mann wurde getötet. Das war auch eine Abschreckungsmanöver Absicht von Gott. Drittens, diese Strafe waren zum Schutz. Es war auch zum Schutz. Vergeltung, Abschreckung und Schutz. Wenn du einen Straffälligen isolierst oder beiseite schaffst, schützt du nämlich das Gemeinwesen. Dies ist der Grund, warum wir Gefängnisse haben. Und sei dankbar dafür. In die Länder, wo es keine Gefängnisse gibt oder nur, ja, nicht so streng. Es ist wirklich erschreckend, alles, was da passiert. Um Menschen einzusperren, die nicht in der Gesellschaft leben können, ohne andere zu verletzen. Ja, dies ist der Grund, warum wir Gefängnisse haben. Und viertens glaube ich, dass Gottes Ziel mit diesen Bestrafungen Reinigung war. Er wollte Israel rein erhalten. Darum wollte er die bösen Menschen beiseitigen. So war's. Eine zweite Situation, in der sich Gott dem menschlichen Tod nicht widersetzt, ist in einen gerechten Krieg. Einen gerechten Krieg. Jeder Krieg, hör mir gut zu, jeder Krieg ist schlimm und abscheulich. Punkt aus Schluss. Aber leider gibt es manchmal Situationen auf dieser Erde, wo ein Krieg notwendig wird. Israel, auch heute, ist ein perfektes Beispiel dafür. Sie ist ein sehr kleines Land, ein sehr kleines Nation, die von vielen Nationen umgeben, die sie buchstäblich, und ich zitiere, von Erdboden erlöschen oder auslöschen wollen. Sie wollen heutzutage, sie nehmen kein Blatt vor den Mund, einfach diesen kleinen Nationen einfach von Erdboden auslöschen. Was ist die Antwort denn? Ist Pazifismus die Antwort darauf? Leider nicht. Man muss das Old Testament nur kurz betrachten, um das zu sehen. Auch in Bezug auf Israel. Mit anderen Worten handelt es sich nach biblischer Ansicht um einen gerechten Krieg, wenn er gegen böse Personen und Regierungen geführt wird. Manchmal ist es nicht so eindeutig zu sehen, hey, was ist ein gerechter Krieg, was ist ein ungerechter Krieg. Ich persönlich würde es versuchen, auf alle Biegen und Brechen das zu vermeiden. Okay? Aber es gibt solche Dinge. Es gibt solche böse Menschen auf dieser Erde. Sie wollen Leute einfach umbringen. Aus irgendwelchem Grund. 5. Buch Mose, Kapitel 7, Vers 1 und 2. Wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land bringt, in das du jetzt hineinkommst, um es in Besitz zu nehmen, und wenn er dann viele Nationen vor dir hinaustreibt, die Hethiter, die Girgesiter und die Amoriter und die Kananiter und die Perisiter und die Heviter und die Jebusiter, sieben Nationen größer und stärker als du. Vers 2. Und wenn der Herr dein Gott sie vor dir dahin gibt und du sie schlägst, dann sollst du unbedingt an ihnen den Bann vollstrecken. Du sollst keinen Bund mit ihnen schließen, nach ihnen gnädig sein. Wo kam diesen Befehl her? von Gott selbst, ihr Lieben. Ihr sagt, warum wird er sowas zulassen? Kapitel 9 aufschlagen jetzt. Kapitel 9, bitte, alle. Das ist sehr wichtig. Ich habe das mehrmals markiert. Kapitel 9, Verses 4 bis 5. Hier ist der Grund, warum er das zulässt. Okay? Wenn sie nun der Herr, dein Gott, vor dir her ausgestoßen hat, so sprich nicht in deinem Herzen, um meiner Gerechtigkeit willen hat der Herr mich hineingebracht, dass ich diesen Land in Besitz nehme. Er spricht jetzt zum Israel. Nicht deswegen, okay? Da doch der Herr dieses Heidenvolker wegen ihren was? Gottlosigkeit vor dir her aus ihren Besitz vertreibt. Warum hat Gott das so zugelassen? Weil sie so gottlos waren. Deshalb kam Gottes Gericht auf diese Nationen. Und dann Vers 5. Denn nicht um deine Gerechtigkeit und um deines aufrichtigen Herzens willens kommst du hinein. Gott wollte Israel ganz eindeutig klar machen, dass sie sind nicht besser als die anderen. Um ihr Land in Besitz zu nehmen, sondern wegen ihrer Gottlosigkeit vertreibt der Herr, dein Gott, diesen Heidenvolker aus ihrem Besitz. Und damit er das Wort aufrichte erhalte, dass der Herr deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat. Es war wegen diesem Bund, das er mit Abraham gemacht hat, okay, und seinen Söhnen. Es gibt heutzutage und gab in der Vergangenheit Leute, die denken, dass die einzige christliche Haltung gegenüber einem Krieg Pazifismus sein muss. Aber diese Ansicht kann man nirgendwo in der Bibel finden. Und für eine Begründung fehlt jeden schriftgemäße Grundlage. Und wenn du das immer noch nicht glaubst, lies mal erneut die Bücher Josua, Richter, Samuel, Könige, Chronik, Nehemia, Esther und die Gebete von David in den Psalmen. Nicht nur das, lies mal die Offenbarung. In Prediger 3, Vers 1 sagt Salomo, für alles gibt es eine bestimmte Stunde und für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Und in Vers 8, Zeit fürs Lieben und Zeit fürs Hassen. Zeit für Krieg und Zeit für Frieden. Sogar der Herr Jesus Christus verurteilte niemals Krieg an sich als etwas Unrechtmäßiges in der gegenwärtigen Heilzeit der Gemeinde. Erinnert du dich oder ihr euch an die Soldaten, die zu unseren Herrn kamen, ihn in Lukas 3, Vers 14 fragten, Herr, was sollen wir tun? Das waren Soldaten. Er antwortete, nie, kämpft nie wieder, gebt euren Dienste auf. Sondern gab ihnen vielmehr Anweisungen, wie sich selbst verhalten sollten. Und dann in Lukas, Kapitel 7, als der Hauptmann zum Herrn kam und seine militärischen Berufung entlehnte, verurteilt unser Herr weder ihn noch seinen Beruf. Stattdessen lobt er diesen Mann für seinen Glauben. Und dann, als Jesus dann später von Pilatus verhört wurde, erklärt er, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, auf das ich den Juden nicht überliefert wurde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Auch würde die Engel für Jesus anscheinend kämpfen. Aber das war nicht seine Absicht. Er kam zum Sterben. Lass mich in diesem Punkt völlig klar sein. Das Töten im Krieg wird im Gottesgesetz niemals als Mord dargestellt. Es wurde niemals als Mord dargestellt. Niemand bei dem klaren Verstand, der bei dem klaren Verstand ist, mag Krieg. Aber wir dürfen das sechste Gebot, und hör mal bitte gut zu, wir dürfen das sechste Gebot nicht heranziehen, um unsere Abneigung gegen Krieg zu rechtfertigen. Weil davon hier ist schlicht und einfach nicht die Rede oder nicht die Sprache. Darum geht es hier nicht. Ganz im Gegenteil. Es gibt noch eine weitere Situation, in der Gott sich dem menschlichen Töten nicht widersetzt. Und das ist bei der Selbstverteidigung. Vielleicht glaubt ihr das nicht. Dann schlag mal 2. Buch Mose 22, Vers 1 auf. Wird ein Dieb beim Einbruch ertappt und geschlagen, sodass er stirbt, so hat man keine Blutschuld. Mit anderen Worten, hätte ich persönlich keine Probleme oder Gewissensbisse, mich zu verteidigen, wenn es um das Leben meiner Familie oder um mich selbst geht. Ich meine vom Verteidigen, nicht böse Angriffen oder sowas, dass ich ihn töten oder umbringen möchte. Darum geht es nicht. Natürlich will ich das überhaupt nicht. Ich will das nicht. Und werde versuchen, es auf Biegen und Brechen zu vermeiden. Aber manchmal ist es einfach nicht vermeidbar. Und in solchen Situationen gibt der Herr einfach, er schuldet diesen Personen nichts Mord. Eine andere oder weitere Situation, wie ich zum Beginn erwähnt habe, sind einige Leute mit diesem Befehl zu weit gegangen, sodass sie behaupteten, dass uns das sechste Gebot untersagt, Tiere zu schlagen oder schlachten. Wenn es allerdings wirklich wahr ist, dann muss ich meinen alten Professor Dachrecht geben, dass es viele Probleme und Widersprüche in der Bibel gibt. Zum Beispiel, wie erklärt man denn all die Tieropfer im Alten Testament? Ich liebe meine Tiere, wenn ich ein Tier habe. Im Moment haben wir nichts. Ich habe immer Katzen und Hunde einfach gehabt, sehr gern. Aber diese Opfer, wir sprechen immer noch von Tieropfer im Alten Testament, diese Opfer waren keine menschliche Idee, sie waren Gottes Ideen oder Plan. Und vergesst nicht, dass Jesus eine Vielzahl von Menschen, zuerst die 4000 und dann die 5000 mit Broten und Fischen gespeist hat. In der Apostelgeschichte lesen wir von einem Traum des Petrus. Es war kein normaler Traum, sondern eine Vision von Gott. Und Gott hat ihm ein großes leinenes Tuch gezeigt, das voll mit Tieren war. Und dann befahl Gott dem Petrus, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Ihr lieben Tierfreunde, es tut mir leid, aber das sechste Gebot hat überhaupt nichts mit dem Schlachten von Tieren zu tun. Die Bibel ist diesbezüglich absolut eindeutig. Alle Tiere wurden dem Menschen von Gott zur Speise gegeben. Aber, und das ist ein großes Aber, natürlich heißt das nicht, dass alle Tiere gleich gut schmecken. Okay? Jeder hat sein eigenes Geschmack. Geschwister, lasst euch durch diese moderne, liberale Sicht bezüglich des Tötens von Tieren nicht beeinflussen. Ich war häufig in der Stadtmitte, hier in Berlin sogar, wo ich demonstrierenden Menschen sah, die Schilder mit Aussagen wie Fleisch essen bedeutet was? Morden. So gehen sie durch die Stadt. Die weltliche Gesellschaft versieht das menschliche Leben nicht mehr mit besonderem Wert. Vielmehr würdigt sie es allmählich herab. Sie schätzt das Leben von Hunden und Katzen mehr als der Alten, die Kranken und der Ungeborenen. Und das ist so schade. Aber von einer gottlosen Gesellschaft erwarte ich nichts anderes. Ich erwarte, dass sie genau das Gegenteil tun, als was Gott hier in sein wunderbares Wort uns gibt. Und deshalb, wenn wir so stark, wenn wir etwas gelernt haben von der Schulzeit an, was wirklich ist, entspricht, was die Bibel nicht lehrt, dann sollten wir uns wirklich innig in uns gehen, darüber nachdenken. Ja, ist das wirklich ein gottesfürchtige Gesellschaft, was mir dieses Regel beigebracht hat, oder diesen Ideen oder Philosophie? Und ich glaube, man hat seine Antwort denn. Nun, wie bei allen anderen Geboten auch, beginnt das Halten und Brechen dieses Gebots wo? In dem Herzen. So beginnt das Halten, das sechste Gebot, in dem Herzen. Genau wie die anderen Gebote, so bringt auch dieses Gebot eine sehr weit abgestreckte moralische Verpflichtung mit sich. Phil Johnson, einer meiner Lieblingsprediger, sagte Folgendes bezüglich dieses Gebotes. Gott, hör mal gut zu, das ist seine Definition. Gott hasst und verbietet nicht nur die Handlung des Mordes an sich, sondern jeden bösen Gedanken und jeden Tat, die zum Mord führt. Und ich weiß, dass Phil John hat das von Arthur Pink, weil Arthur Pink sagt genau dasselbe. Und Arthur Pink hat vor unserer Liebe Phil Johnson gelebt. Und deshalb darf ich das zu euch weitergeben. Okay? Dieses Gebot ist nicht bloß auf die Straftat des Mordes beschränkt. Es verbietet ebenso die Ursachen für einen Mord und die einzelnen Stufen, bis ein Mord tatsächlich begangen wird. Wie zum Beispiel voreilige Zorn und Hass, Verleumdung und Rache. Und was sonst nach der Sicherheit unseres Nächsten schadet oder uns verleitet, ihn umkommen zu lassen, obwohl es in unserer Macht stehen würde, ihn zu befreien und zu retten. Ein langes Zitat. Mit anderen Worten, all diese Dinge sind in diesem Gebot impliziert und daher verboten. Dies sind die Gründe, die ein Mord vorausgehen. Sie sind die Samen, okay, die die Tat produzieren, wenn sie aufgewachsen sind. Daher verbietet dieses Gebot also nicht nur die Tat selbst, sondern ebenso auch den Samen von diesen Tat. Wie viele von euch sind schuldig dieses Gebot gegenüber? Ihr seid alle schuldig. Alle. Jeden einzelnen von euch. Seid schuldig. Die meisten würden sagen, morden, auf gar keinen Fall, habe ich nie getan. Woher weiß ich das nun? Aber das hasserfüllte Gedanken und Einstellungen im sechsten Gebot enthalten sind? Woher weiß ich das? Gute Frage. Schlag mal Matthäus 5, Vers 21 auf. Da lesen wir es. Matthäus, Kapitel 5, Vers 21. Dort erklärt der Herr Jesus im Rahmen der Bergpredigt die wahre Bedeutung des sechsten Gebotes. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Vers 22 ist es. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, was wirklich Dummkopf bedeutet, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Unserem Herrn Jesus Christus nach sind auch zornigen und hasserfüllte Gedanken durch dieses Gebot untersagt. Wie ich schon am Anfang dieser Serie erwähnt habe, versuchten die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die wortwörtliche Auslegung dieses Gebotes zu befolgen und verpassten dabei aber ihre geistliche Bedeutung voll und ganz. Bei den 10 Geboten, wie auch bei allen moralischen Geboten, geht es vor allem um das Herz, ihr Lieben. Und nicht so sehr um sein äußeres Verhalten. Deshalb könnte der Herr einfach auf die Schriftgelehrten sagen, ihr Heuchler, ihr Heuchler. Hasserfüllte und zornige Gedanken sind der Same zu Mord. So fängt es an, so klein. Und genau das lehrt Johannes. Das haben wir von Pascal gehört. 1. Johannes 3, Vers 15. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleiben in sich hat. Bestätigung. Noch einmal, vergesst bitte nicht, dass die 10 Gebote breit gefächerte Rubriken sind. Sie sind breite Gebote, nicht nur eng und sehr spezifisch, wie die Rabbis häufig annahmen. Gottloser Zorn wird im 6. Gebot verboten, weil es genau das ist, was zu Mord führt. Ihr Lieben, dies war Jesus' Interpretation dieses Gebot. Und deshalb gilt es auch. Manchmal glauben wir, dass wir persönlich moralisch besser sind als Leute, die hinter Gittern stehen, weil sie haben tatsächlich einen Mord begangen. Sie haben jemanden wirklich umgebracht. Ich weiß nicht. Zumindest weiß ich, dass ich früher so gedacht habe. Und vielleicht so manches Mal auch heute noch. Aber laut diesen Vers oder diesen Versen, die wir gerade in Matthäus gelesen haben, sind wir alle vor Gottes Gericht des Mordes schuldig. Warum? Weil wir alle das ein oder andere Mal dadurch schuldig geworden sind, dass wir auf anderen böse waren. Ich meine damit, dass alle von uns ab und zu mal böse Gedanken gegenüber anderen Menschen haben, oder? Es passiert allzu häufig und allzu oft. Und ich sehe die Samen von echten Mord in meinem Herzen. Wie alle anderen Geboten ist dieses Gebot sehr deutlich. Ist nicht schwer zu verstehen. Sehr einfach. Wir alle sind mehrfach schuldig, dieses Gebot gebrochen zu haben. Denkt daran, dass Gott uns nicht nur aufgrund des Buchstabens des Gesetzes richtet, sondern ebenso aufgrund des Geistes des Gesetzes. Dieses Gebot verurteilt jeden Einzelnen von uns, wie auch alle anderen Gebote, die wir bisher betrachtet haben. Ich bin Cary Green, bin schuldig von alle 6 Gebote bis hierher. Und am Ende alle 10, ohne Frage. Wenn man das richtig versteht oder verstanden hat. Aber das sollte euch nicht überraschen. Wir sind schuldig, alle Gebote gebrochen zu haben. Und das ist bestimmt kein angenehmer Gedanke, oder? Aber genau darum geht es. Genau darum geht das Gesetz, ihr Lieben. Das Gesetz ist uns gegeben, damit wir unsere Sündhaftigkeit erkennen können. Sonst, ich bin so geneigt, mich mit meinen Nachbarn zu vergleichen. Und ich kann euch sagen, ich bin viel besser als meine Nachbarn. Auf beide Seiten. Ich kenne sie mittlerweile. Okay? Naja, auf eine Seite mindestens. Vielleicht hinter mir auch. Aber darum geht es nicht. Als bestes Beispiel dient mir mein Verhalten, wenn ich manchmal mit meinem Auto fahre. Ich weiß nicht warum. Natürlich, ja, weiß ich das wegen meiner eigenen Sündhaftigkeit. Aber ich meine, ich kann so leicht und schnell echt böse Gedanken haben, wenn jemand im Stadtverkehr wie ein Trödel fährt. Ah, echt, ich denke, meine gute Carrie, du bist nicht so weit. Und denn ich muss das bekennen, Herr, vergib mir. Ich bin noch einmal ungeduldig. Was aber sollte unsere Reaktion darauf sein? Nicht die Frucht des Fleisches, wie wir alle manchmal darauf reagieren, sondern die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Wir brauchen nichts mehr. Das genügt. Vergiss bitte nicht, warum uns das Gesetz gegeben wurde. Warum hat Gott uns das uns gegeben? Nur so, dass er uns eine schlechte Gewissen geben kann oder könnte? Galater 3, Vers 24. Also ist das Gesetz unser, was? Zuchtmeister auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt wurden. Es soll mit anderen Worten unsere Sündhaftigkeit einfach aufdecken, wie schlimm wir wirklich sind. Aber Gott wollte durch das Gesetz nicht nur unsere Sündhaftigkeit aufdecken, sondern es sollte uns auch zu ihm führen. Gott wollte das Gesetz benutzen, um den Israeliten zu zeigen und auch uns heutzutage, ich glaube, es ist immer noch gültig, wie sündig sie wirklich waren. Und er will genau dasselbe mit uns machen. Er will uns zeigen, wie groß unsere Not wirklich ist. Wie groß ist unsere Not? Wie gut muss man sein, in den Himmel hineinzukommen? Leute, ihr müsst eindeutig laut Matthäus 5, Vers 48 und viele andere Stellen in Leviticus 19, Vers 2, 20, Vers 1, glaube ich, man muss vollkommen sein. Absolut heilig. Wer von euch ist absolut heilig und vollkommen? Keiner von uns. Kein einziges von uns. Und deshalb, er wollte das Gesetz benutzen, diese Sündhaftigkeit uns vor Augen zu malen, wie schlimm wir sind, wie groß unsere Not wirklich ist. Er will uns auch zeigen, wie hilflos wir sind. Er will uns zeigen, wie sehr wir einen Erretter brauchen. Und wir brauchen alle einen Erretter. Sofort. Jeremia 13, Vers 23. Vielleicht denkt einige von euch, ja, aber es ist so schlimm. Ich meine, ja, wenn ich ein paar guten Taten mache, vielleicht. Ja, vielleicht dann wischt ein paar von meinen schlechten Taten weg. Das habe ich immer gedacht, okay? Jeremia 13, Vers 23. Kann ein Schwarzer seine Haut ändern? Ist es möglich? Nein, nicht Michael Jackson, okay? Okay, nein. Kann ein Leopard seinen Flecken? Kann er einfach los von seinen Flecken? Nein, denn könntet auch ihr Gutes tun, die ihr an Böses tun gewohnt seid. So unmöglich ist es, uns von selber aus zu ändern. So schlimm sind wir, durch und durch sündhaftig. Ihr Lieben, Gottes Gesetz funktioniert wie ein Arzt. Ich bin fast fertig. Gottes Gesetz funktioniert wie ein Arzt. Wenn ein Arzt dir sagt, dass du krank bist, dann nimmst du ihn hoffentlich ernst. Wenn er sagen würde, dass du ohne eine Operation sterben würdest, dann würde sich die meisten von uns operieren lassen. Hoffentlich. Und Gottes Gesetz spielt genau dieselbe Rolle. Es sagt uns ganz klar und deutlich, dass wir todkrank sind und dass wir ganz dringend Heilung brauchen. Wie sollten wir darauf reagieren? Okay, jetzt wissen wir das. Was sollte unsere Reaktion denn sein? Schlag mal Lukas 18 auf. Ich zeige euch anhand ein wunderbares Beispiel, wie wir auf diese schlimmen Nachrichten reagieren sollten. Ab Vers 9. Lukas 18, Vers 9. Er sagte aber auch zu etlichen, das hat Jesus gesagt, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien. Und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Okay, die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie diesen Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Vers 13. Und der Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal sein Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an sein Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhört, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhört werden. Nur durch Jesus Christus können wir echte Vergebung von aller unserer Sünden erfahren, ihr Lieben. Nur durch ihn. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und ein anderer Vers, und es ist in keinen anderen das Heil, denn auch kein anderer Namen unter den Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Nur Jesus Christus, ihr Lieben. Lass uns zusammen beten.
Wir vertrauen darauf, dass Gott Sie durch diese Worte zurüstet und erbaut. Weitere Informationen zu dem Dienst der Bibelgemeinde Berlin finden Sie auf unserer Webseite unter www.bibelgemeindeberlin.de. Wir würden uns freuen, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.